Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 22. März 2024, gleich dem 3. Farbardin 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Mit uns durch Iran. In den vergangenen Wochen reisten wir in die Region, die sich Aserbaidschan nennt. Sie ist aufgeteilt in drei Provinzen, Ost- und West-Aserbaidschan und Ardebil. Wir haben uns Ost-Aserbaidschan angesehen und seine Schönheiten aus der Nähe betrachtet. Heute geht es weiter nach West-Aserbaidschan. Begleiten Sie uns dorthin. Im äußersten Nordwesten Irans und an den Grenzen zur Republik Aserbaidschan, der Türkei und Irak liegt die klimatisch paradiesische Provinz West-Aserbaidschan. Im Süden und Osten liegen die Provinzen Kurdistan, Ost-Aserbaidschan und Sanjan. West-Aserbaidschan ist inklusive des Urumiersees 43.000 Quadratkilometer groß. Der Urumiersee ist der größte auf dem iranischen Hochland. Er liegt zwischen den Provinzen Ost- und West-Aserbaidschan, der westliche Teil jedoch befindet sich in West-Aserbaidschan. Die Provinz gehört zu den Gebirgsregionen des Landes. Etwa 70% der Gesamtfläche besteht aus bergigem Land. Der Rest besteht aus Flachland zwischen Bergen und Küstenebenen, wo sich die Bevölkerung mehrheitlich angesiedelt hat. West-Aserbaidschan wird klimatisch stark von den feuchten Wetterfronten aus dem Atlantik und Mittelmeer beeinflusst. In manchen Wintermonaten lassen kalte Wetterfronten aus dem Mittelmeer die Temperaturen erheblich sinken. Ähnlich wie im östlichen Nachbarn ist es in West-Aserbaidschan kalt und feucht. Die Winter sind lang mit viel Schnee. Die Sommer sind mild. Nach den Küstenregionen am Kaspischen Meer hat West-Aserbaidschan den meisten Regenfall. Das viele Wasser, der Schnee und die fruchtbare Sedimenterde haben eine sehr reiche Flora entwickelt. Die Wälder in West-Aserbaidschan bestehen hauptsächlich an den südlich gelegenen Städten und den Hängen der Grenzgebirge. Der wichtigste Wald liegt in Sardasht. Die gesamte Fläche der künstlich angelegten Wälder in West-Aserbaidschan beträgt 320 Hektar in verschiedenen Segmenten aufgeteilt. Es ist auch interessant zu wissen, dass ein großer Teil der Provinz aus Weidenland besteht und von unterschiedlichen Sträuchern und Pflanzen bedeckt ist. Diese Weidenländer haben die Provinz zu einem wichtigen Standort der Viehzucht avanciert. Der ertragreiche Boden erlaubt den Anbau von zahlreichen Gartenobstsorten, daher ist die Provinz auch von der Landwirtschaft her eine wichtige Region. Die Weingärten erfreuen sich großen Ruhms. Es wurden an die 20 verschiedenen Weinsorten angebaut, die zum Teil im Land verbraucht werden. Der Hauptteil jedoch wird in Form von Rosinen exportiert oder zu Saft, Kompott und anderen Produkten weiterverarbeitet. Weite Weideflächen und Blumen sowie die klimatischen Bedingungen führen alle dazu, dass sie die Region ausgezeichnet für Bienenhaltung eignet. In allen Städten der Provinz wird Honig gewonnen, Zentrum jedoch ist die Stadt Naradeh und die Region Oshnavieh, wo die Bienen ihren Honig in den Felsspalten herstellen.
West-Aserbaidschan ist eine dicht bevölkerte Provinz. Ein Teil der Bevölkerung besteht aus Wanderstämmen.
der ganze Westen Irans und besonders das Zagros-Gebirge, das im Norden in West-Aserbaidschan hineinreicht, ist Siedlungs- und Wandergebiet der Wanderstämme. Die Bevölkerung in der Provinz ist hauptsächlich des islamischen Glaubens. Außer die Türken und Kurden sind die eigentlichen Volksgruppen. Die Kurden besiedeln die höher gelegenen westlichen und südlichen Regionen. Die Azeri-Türken hingegen leben auf dem Flachland um den Urumiesee und einem Teil des nördlichen und südlichen Flachlands. Religiöse Minderheiten wie Ashura und Armenier leben hauptsächlich um den Urumiesee. Urumie ist die Provinzhauptstadt und die größte Stadt der Provinz. Sie galt von jeher als eine Stadt, in der ethnische, sprachliche und sogar religiöse Gruppen ein friedliches Zusammenleben führen. Machen wir uns mit der Stadt etwas näher bekannt. Urumiye, Provinzhauptstadt von West-Aserbaidschan, liegt auf einer 70 Quadratmeter langen und 30 Quadratmeter breiten Ebene an einem See mit dem gleichen Namen. Die Stadt liegt auf der Route nach Kaukasus, Armenien, Kleinasien und Mesopotamien. Andererseits verleiht der See der Stadt eine günstige Lage. In Urumiye sind glorreiche Zivilisationszentren entstanden. Zahlreiche archäologisch bedeutende Hügel, 6 Quadratmeter südöstlich der Stadt, bestätigen diese Behauptung. Manche Schrifttafeln aus dieser Region gehen auf 2000 vor Christus zurück. Manche islamische Chronisten sehen in Urumiye den Geburtsort des Propheten Zoroaster. So war die Stadt eines der größten religiösen Zentren der Vergangenheit. Historische Funde belegen, dass römische Herrscher und Kaiser immer wieder durch Urumiye zogen, um die Feuertempel der Zarathustra-Anhänger zu erobern. Nach dem Islam stieg Urumiye nach Maroghe zur zweitgrößten Stadt Aserbaidschan empor. Laut dem muslimischen Abenteuer Ibn Hurral war Urumiye im 4. Jahrhundert nach Hijra eine wohlhabende Stadt, so groß wie Maroghe, mit florierendem Handel. Der Historiker und Geograf des 13. Jahrhundert nach Christus, Yorute Hemavi, schreibt in seinem Werk Mu'adjamul Buldan: Ich habe die Stadt um das Jahr 660 nach der Hijra besucht. Eine schöne Stadt, gesegnet mit viel Obst, Obstgärten, sauberer Luft, viel Wasser. Es ist wieder an der Zeit, uns zu verabschieden. Nächste Woche geht unsere Reise in West-Aserbaidschan weiter.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Davud Zaman mit dem Titel Man on Moham. Das heißt, ich bin der Mond. Thank you.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil.
Sie erinnern sich, dass wir im Laufe von mehreren Programmen darüber gesprochen haben, dass der Mensch ein Ziel haben sollte. Ebenso sollte er planen, sich an seinen Plan halten und seine Zeit richtig verwalten. Die Beachtung dieser Richtlinien, die der Islam betont, kann sich sehr positiv auf unseren Lebensstil auswirken. Alle privaten und sozialen Pflichten im Leben lassen sich durch Berücksichtigung dieser Dinge regeln und durchführen. In diesem Teil möchten wir über die persönlichen Pflichten hinsichtlich des Lebensstils sprechen. Mit persönlichen Pflichten sind Pflichten gemeint, denen jeder ungeachtet, ob in der Familie oder in der Gesellschaft nachkommen sollte. Zu diesen Pflichten gehört das Nachdenken, die Anreicherung von Wissen, das Gott dienen, die Beachtung der Körperpflege und der gesunden Ernährung, Sport- und Freizeitgestaltung, die angemessene Bekleidung, eine bestimmte Berufstätigkeit und so weiter. Es sind Pflichten, von denen im privaten Bereich die Rede ist. Als erstes möchten wir nun vom Stellenwert des Denkens und der Wissensanreicherung im Leben aus der Sicht der islamischen Lehren sprechen. Wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich jeden Tag fürs Nachdenken und Lesen? Wie viele Bücher lesen wir monatlich, um unser Wissen anzureichern? Wie lange denken wir nach, bevor wir ein Vorhaben durchführen? Das Denken ist eine der edelsten Möglichkeiten und Schätze des Menschen und ein Attribut, das ihn über die anderen Daseinswesen stellt. Der Mensch ist mit Verstand ausgestattet und kann über alles nachdenken. Die Vervollkommnung des Menschen hängt davon ab, wie gut er nachdenkt. Zweifelsohne kann das Nachdenken und die Erweiterung des Wissens sich sehr positiv auf unseren Lebensstil auswirken. Imam Sadr a.s. sagt, Rettung und Wohl werden vom Denken begleitet. Taten und Entschlüsse müssen mit Nachdenken einhergehen. Oberflächlichkeit ist wohl einer der wichtigsten Gründe für fehlendes Denken. Der Mensch hat es meistens eilig und möchte schnell ans Ziel und diese Eile führt dazu, dass er nicht das Schlechte vom Guten, Recht von Unrecht und Wohl von Unheil unterscheiden kann. Unüberlegtes Handeln ist einer der wichtigsten Gründe für Missstände und Probleme, die mal im Einzelnen oder in der Familie oder in der Gesellschaft auftreten. Von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird folgendes Wort überliefert. Ich empfehle jedes Mal, wenn ihr etwas tun wollt, an das Ergebnis zu denken. Wenn euch etwas seelisch, moralisch weiterbringt, dann tut es. Und wenn es zu Unheil und Verderben führt, dann lasst es. Es schadet dem Leben, wenn die Möglichkeit, über seine materiellen und immateriellen Fragen nachzudenken, nicht wahrgenommen wird. Wer die Denkkraft einsetzt, wird die Nützlichkeit des Lebens steigern können, und wer das Leben mit unnützen Dingen verbringt, dessen Denkkraft wird darunter leiden. Imam Sadr a.s. sagte zu einem seiner Helfer, der so reich war, dass er seine Handelsgeschäfte eingestellt hatte und nicht mehr arbeitete, kehr wieder zur Arbeit und zum Handeln zurück, denn die Arbeitslosigkeit lässt die Vernunft des Menschen schrumpfen. Allerdings bezeichnet der Islam zu viel Arbeit auch als Fehler. Denn zu viel Arbeit nimmt den Menschen die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was er macht, und macht ihn konfus.
Aber nicht nur das Nachdenken ist gemäß Islam edel und wichtig, sondern auch die Anhäufung von Wissen.
Der Islam hat Wissen und Gelehrte hoch bewertet und dadurch die Muslime motiviert, nach Wissen zu streben. Die erste Verse, die dem Propheten in der Höhle Hara offenbart wurden, handelten vom Wissen und Gott stellt sich in diesen Versen als Lehrer der Menschheit vor. An einer anderen Stelle im Heiligen Koran werden die Wissenden höher eingestuft als die Unwissenden. Der Koran unterstreicht, dass Wissende und Unwissende nicht gleich sind. In der Lehre des Islams ist es nicht möglich, in Richtung Vervollkommnung zu gehen, wenn man nicht nachdenkt und kein Wissen besitzt. Die Bedeutung des Wissens aus der Sicht des Islams ist alleine schon daran zu sehen, dass es gemäß dieser Lehre für jeden Muslim, ob Mann oder Frau, eine Pflicht ist zu lernen, und es heißt, dass der Erfolg im täglichen Leben und das Wohl im Jenseits vom Wissen abhängig ist. Natürlich ist nützliches Wissen gemeint. Ein Wissen, das nichts nützt, ist wie eine Medizin, die nichts wirkt. Der Einsatz der Vernunft und das Nachdenken verleihen dem Menschen eine zuverlässige, starke Sichtweise zu dieser und jener Welt und befähigen ihn, sein diesseitiges und jenseitiges Leben richtig einzuschätzen und zu seinem wahren Vorteil zu handeln. Die Rolle des Nachdenkens ist für die immaterielle Vervollkommnung des Menschen so groß, dass die islamischen Quellen diese Tätigkeit als die beste Form des Gottdienens bezeichnen. Gemäß Islam wird eine Stunde Nachdenken so hoch belohnt wie 70 Jahre gottesdienstliche Handlungen. Durch das Nachdenken wird der Verstand gefördert, die rationalen Kräfte des Menschen werden weiterentwickelt und dies hat zur Folge, dass der Mensch höhere Ziele erreichen kann. Wer nicht nachdenkt, der missachtet schnell den Ursprung des Daseins und möglicherweise wird er etwas anderes anbeten als Gott. Deshalb soll ein Muslim sich jeden Tag genug Zeit nehmen, um dem Erwerb von Wissen nachzugehen und nach Erkenntnis auch über sich selbst zu suchen. Der Prophet des Islams, Salawatullah alaih, sagt über die Bedeutung des Nachdenkens und des Wissenserwerbes: An einem Tag, an dem ich mir kein neues Wissen aneigne und der mich nicht Gott näher bringt, wird der Sonnenaufgang ohne Segen für mich sein. Es heißt, dass Imam Ali alaihi salam gesagt hat: Erwerbt Wissen, denn das Wissen ist die Kraft des Körpers. Damit meinte er, das Wissen den Menschen für ein besseres Leben stärkt. Mit Kraft des Körpers ist die Nutzung der Gaben des weltlichen Lebens dank des Wissens gemeint. Allama Tabatabai, der bekannte iranische Korankommentator, schreibt dazu: Je richtiger das Denken ist, desto gefestigter ist das Leben. In einigen Überlieferungen wird der Erwerb von Wissen auch als die Vollendung der Religion bezeichnet. Dabei ist natürlich Wissen gemeint, welches dem Menschen zur Seligkeit und zur Rettung verhilft, und nicht irgendwelches Wissen, welches in den Abgrund und auf Abwege führt. Jedes Wissen muss auf den rechten Weg weiterführen. Wenn jemand sein Wissen vermehrt, aber nicht parallel dazu auch Rechtleitung findet, wird sich sein Abstand zu Gott nur weiter vergrößern. Insgesamt lässt sich sagen, dass gemäß den islamischen Lehren das Wissen im Dienste der hohen Ziele des Lebens stehen muss. Wissen darf den Menschen nicht zu Abweichungen vom geraden Weg verleiten. Deshalb ist es sehr wichtig, über einige Themen besonders gründlich nachzudenken. Zum Beispiel über den Glauben an den einen Gott, die Propheten und das Jenseits. Wenn die Grundlagen des Glaubens gedanklich erarbeitet werden, werden sie stark und dies wird sich automatisch positiv auf den Lebensstil auswirken. Der Islam unterstreicht, dass die Menschen das erlernen, was sie für das tägliche Leben wissen müssen. Der Mensch sollte zum Beispiel einen Beruf erlernen, den die Gesellschaft braucht. Für die Entfaltung des Einzelnen und der Gesellschaft ist also jede Bemühung um Wissen von besonders hohem Wert. Es lässt sich sagen, dass Nachdenken und Wissenserwerb einen wichtigen Grundsatz für den islamischen Lebensstil darstellen und es zu den Pflichten eines Muslims gehört, den Verstand und das Wissen geeignet zu nutzen, durch sie den richtigen Weg zu erkennen und den Erfordernissen entsprechend zu planen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Aminullah Rashidi mit dem Titel Negahi be Abrha, auf Deutsch Ein Blick auf die Wolken.
Thank you. تو باشی هم آواز دل من، با آن گل نازم بگو راز دل من. بجز وصل تو در خاطر ندارم من خیالی، به چشم من تو جادویی، تو رویایی، تو حالی. بگو با او بگو پنهان شبی افسانه من، بگو افسانه ای از این دل دیوانه من. که به جز جفا چه کردی، که به جز وفا چه دیدی. بگو ضرب کلبم که در شب سیاه من نور امیدی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens. Der Segen, den der Monat Ramadan mit sich bringt, wirkt auf die Seele wie ein Frühlingsregen in trockener Steppe. Er bringt Leben. Ramadan ist eine einmalige Gelegenheit im Jahr, uns aus dem Kokon des Alltags zu befreien. Dieser Monat wird wieder sehr rasch vorbeigehen, aber wieder werden seine strahlenden Momente uns an das Bündnis des Menschen mit Gott, an die richtige Lebenswesen und den richtigen Lebensweg erinnern. Ramadan ist voller schöner Momente. Sie sind nicht zu beschreiben. Der Mensch muss sie selber erleben. Ramadan ist der Monat der Hoffnung auf Vergebung für die Sünder. Der Monat bleibt 4 Wochen Tag und Nacht bei uns mit seinen Erleuchtung bringenden Stunden vor dem ersten Sonnenlicht und seinen segensreichen Fastenspeisen am Abend. Er bereitet eine Aura der Spiritualität aus. O Gott, wir sind mit großer Hoffnung im Herzen gekommen, um in den Genuss der spirituellen Gaben deines Monats Ramadans zu gelangen. Wir öffnen unsere leeren Hände vor dir, damit du sie füllst, wie du es für würdig hältst. O Gott, tausend Dank dafür, dass wir auch dieses Jahr wieder diesen schönen Monat erleben können. Liebe Hörerfreunde, wir beginnen den ersten Teil unserer Sonderreihe anlässlich des Fastenmonats Ramadan mit einem Wort des Propheten des Islams. Der Prophet Gottes hat zu Beginn des Fastenmonats Ramadan die Menschen wie folgt eingeladen. Ihr Menschen, der Monat Gottes hat sich euch mit seiner Fülle, seinem Segen und der Vergebung Gottes zugewandt. Es ist der beste Monat für den Herrn. Seine Tage und seine Nächte sind die besten Tage und Nächte und seine Stunden die besten Stunden. Es ist der Monat, in dem ihr zu einem Gastempfang bei Gott eingeladen seid und Gottes Huld und Großmut erfahrt. In diesem Monat wird Gott immer euer Gebet erhören, wenn ihr euch ihm zuwendet und euch an der Schwelle zu seiner Audienz niederlasst. In diesem Monat helft den Armen und Bedürftigen. Achtet die betagten Menschen und seid freundlich zu den Kindern und verkehrt mit den Verwandten. Ihr Menschen, jeder, der seinen Charakter in diesem Monat gut werden lässt, wird es an dem Tag, an dem die Füße an der Sarat-Brücke beben, leicht haben, diese Brücke zu überqueren. So bittet Gott aufrichtig und ehrlich und mit reinem Herzen. Er möge euch den Erfolg bescheren, zu fasten und im Koran zu lesen. Denn unglückselig ist jemand, dem in diesem Monat voller Segensfluss und Gabenfülle die Gnade und Barmherzigkeit Gottes verwehrt bleiben. In der heutigen Welt voller Wirrnis und Lärm bedarf der Mensch mehr denn je einer Befreiung vom Alltag. Er bedarf einer Ruhepause und des Nachdenkens über sich selber und die Ziele seiner Erschaffung. Der Mensch hat ja nicht nur materielle, sondern auch immaterielle Bedürfnisse. Wenn er die höheren Bedürfnisse übergeht und missachtet, nimmt er großen, nicht wieder gut zu machenden Schaden. Eines der Ziele des religiösen Fastens und der Teilnahme am Monat Ramadan besteht darin, dass sich der Mensch aus dem Strudel des materiellen Lebens befreit. Im Monat Ramadan lernen wir, wie wir gegen Wünsche und Gedanken, die uns auf dem Weg der Vernichtung führen, angehen können. Dieser Monat besitzt ein großes Potenzial. Er bietet die Gelegenheit, Gott überall zu verspüren. Der Mensch kann seinen Geist an der Quelle des göttlichen Segens reinwaschen. Er kann einen Genuss in Erfahrung bringen, den er mit nichts anderem im Leben vertauschen möchte. Als der geehrte Prophet des Islams gefragt wurde, Welches ist die beste religiöse Handlung in diesem Monat? Sagte er, die beste Tat besteht darin, auf das zu verzichten, was Gott verboten hat. Das heißt, das, was Gott untersagt hat, nicht zu tun.
Im Monat Ramadan sind nun neue Bedingungen gegeben, unser Denken, Verhalten und Gefühl.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.